Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Ihre Meinung ist heute ausdrücklich gefragt. Denn mit der Frage, was meint ihr, beginnt unser heutiger Predigttext. Damit ist für uns dann ein Gesprächsfaden wieder aufgenommen, den Jesus vor 2000 Jahren in einer ganz anderen Situation geknüpft hat. Und damit ist auch klar, auch wenn ich hier dieser Kanzel stehe, stehe jetzt nicht hier, um Richtigkeiten zu proklamieren, sondern um zu eigenen Überlegungen anzuregen. Überhaupt, ich muss jetzt mal so einen kleinen Feldweg machen, verstehe ich meine Predigtaufgabe ja auch so. In dieser Woche war ich bei einer Sitzung zur Nutzung unserer Schlosskapelle mit Denkmalschützern, Baufachleuten und Kirchenvertretern. Und da sagte einer der Anwesenden: Ich höre gelegentlich, die Schlosskapelle soll aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden. Das ist ganz falsch. Sie ist ja keine junge Braut, die in körperlicher Unversehrtheit eingeschlummert ist und auf den Kuss wartet, der sie wach macht. Die Schlosskapelle ist eher eine Dame fortgeschrittenen Alters, die nach übergroßer Anstrengung eingeschlummert ist. Wir treten nun an ihr Sofa, fassen sie leicht an die Schulter, bieten ihr einen Tee an und wollen sie schonend und zuversichtlich in unserer Mitte haben. Und ich platzte begeistert heraus: Meine Güte, an Ihnen ist aber auch ein Prediger verloren gegangen. Und mein Gesprächspartner verstummte, indigniert, würde ich fast sagen. Und ich hatte den Eindruck, das war nun wirklich eine Beleidigung für ihn. Dabei wollte ich ihm ein strahlendes Kompliment machen. Aber mit dem Predigen, da ist das auch so schwer, weil die Predigt an sich so steil da oben steht und einen angekratzten Ruf hat. Umso wichtiger ist, was Jesus uns auf den Weg gibt. Lasst euch nicht von oben herab abkanzeln, sondern einladen, mitzudenken. Was meint ihr? Fragt er. Ich lese aus dem 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. In der Zeit sprach Jesus: Was meint ihr? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging hin zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Es hatte ein Mann zwei Söhne, so beginnen Familiengeschichten. Die berühmte Geschichte zum Beispiel von dem Abenteurer, den es in die weite Welt hinauszieht, dem aber die Freiheit nicht bekommt. Der verprasst das väterliche Erbe und landet in der Gosse. Der andere ist bodenständig angepasst und tritt zu Hause in Vaters Fußstapfen. Dann steht der verloren geglaubte Sohn eines Tages als abgerissener Bettler wieder vor der Haustür. Vater freut sich, Bruder neidet. Klassiker. Es hatte ein Mann zwei Söhne. Wer immer mit Geschwistern groß geworden ist, der wird seine Geschichte selber heraushören aus solch einem Satzanfang. Ob es nun die eigene Geschichte, die Lebensgeschichte vielleicht einer angepassten Tochter war oder einer aufmüpfigen, der Revoluzer vielleicht, aus dem nie etwas wird, das haben alle Lehrer schon immer gesagt, oder der andere, der Liebling aller Schwiegermütter. Traum. Die Zukunft. Vielleicht sieht man dann eine Tochter, die zielstrebig ihr BWL-Studium abgeschlossen hat und in Vaters Betrieb eingestiegen ist. Oder die ewige Studentin mit den drei Kindern von zwei verschiedenen Männern. Das Lieblingskind, das schwarze Schaf. Jeder hat so seine Position und seine eigene Geschichte in der Geschichte, die so beginnt. Es hatte eine Familie, zwei Kinder. Oder wie die Bibel sagen würde, es hatte ein Mann, zwei Söhne. Und die Geschichte heute Morgen schildert nur eine einzige Situation. Der Vater hat eine Bitte. Er bittet die Söhne nacheinander in seinem Weinberg zu arbeiten. Beide sind um eine schnelle Antwort nicht verlegen. Der eine sagt, jo, läuft. Und der andere, nö, passt gerade nicht. Keiner gibt für seine Antwort eine Begründung. Und beide besinnen sich schließlich anders. Der Ja-Sager bleibt zu Hause. Und der Nein-Sager macht sich dann doch noch auf den Weg. Eine Geschichte von Ja und Nein, von Tun und Lassen, Gehorsam und Verweigerung, eine von vielen möglichen. Tja, und nun ist unsere Meinung gefragt. Was meint ihr? Wer von den beiden Söhnen in dieser Geschichte hat des Vaters Willen getan? Das ist die Frage von Jesus. Und also ehrlich, man fühlt sich ja fast ein bisschen unter Wert verkauft hier. Das ist doch keine echte Frage. Na ganz klar, der Erste, der Nein sagt, aber doch tut. Der hat ja immerhin den Willen des Vaters getan. Auch die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, sagen, ja, ja. Also der Nein gesagt hat, aber doch hingegangen ist, das ist der Richtige. Sie könnten nach Hause gehen, die Leute. Denn noch haben sie nichts Neues gelernt. Sie sind bestenfalls bestätigt worden in dem, was man eigentlich so gemeinhin immer schon so denkt, ja, besser man tut was, als man redet nur oder so. Und dann nimmt die Szene in der Bibel nochmal eine überraschende Wendung, denn die schlauen Zuhörer ernten von Jesus überhaupt gar kein Lob für ihre goldrichtige Antwort, sondern werden von ihm vielmehr hart angegangen. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren, die kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Jesus will aufrütteln. Ihr seid so schlau, meint immer schon, ich weiß was, ich weiß was. Und darauf bildet ihr euch viel ein? Ich höre die Frage an mich. Ist das eine Geschichte für mich? Wo ist mein Platz da? Jesus zeigt, es geht hier um mehr als Meinungen. Es genügt nicht, die politisch oder religiös oder wie auch immer sonst konkrete Meinung zu haben. Was meint ihr? Wird ergänzt durch die zweite Frage, was lebt ihr? Schwer zu sagen, wo fängt das überhaupt an? Damit muss Gott noch nicht mal was zu tun haben. Das fängt ganz klein im Alltag an, wenn ich dran denke, zum Beispiel einen Freund zu besuchen, der krank ist. Dann überlege ich mir vielleicht schon vorher, was sage ich denn da, wenn ich jetzt die Tür zum Krankenzimmer aufmache? Entscheide mich aber dann doch für eine aufmunternde Karte, gute Besserung. Da kann man ja auch was Schönes draufschreiben und das ist eine nette Geste. Ich beglückwünsche mich für meine Einfühlsamkeit, überhaupt an so einen Gruß gedacht zu haben. Und dann lasse ich es bei dem Gedanken auch noch bewenden. Und ich vermute, das geht nicht nur mir so, dass das manchmal so läuft. Ich grüble über etwas Gutes, das ich will, roll den schönen Gedanken von links nach rechts und wieder zurück und tust dann doch nicht. Die Gründung ist irgendwie gar nicht nötig, weil das rutscht einem dann einfach so weg. Passiert schnell, dass Meinungen und Taten durcheinander geraten. Ich kenne mindestens 5 Leute, die würden sagen, ich liebe meine Familie und verbringen viel zu wenig Zeit mit ihrer Familie. Ich kenne mindestens 10, die gerne vom Umweltschutz reden, aber lange Fahrten mit Dreckschleuderautos machen, die Rußfahnen durchs Land ziehen. Und wahrscheinlich kenne ich nochmal doppelt so viele, die eigentlich gegen Gewaltszenen in Filmen sind. Gerade so, wenn man mal zusammensitzt mit Freunden, ist das ja immer gleich ein schnelles Thema, das man gut abhaken kann. Aber dann stehen an den Kinokassen lange Schlangen von Menschen, die doch Terminator 2, Tag der Abrechnung in 3D sehen wollen. Und ich vermute, es gibt Millionen, die sagen, Demokratie ist gut. Aber am 24. September und 15. Oktober nicht die Tür zum Wahllokal aufkriegen. Tja, dieser kleine Spalt zwischen dem, was wir für richtig halten und dann tun, das ist schon eine anstrengende Sache. Bibelwort dafür ist Sünde. Dahin zeigen, dahin treffen. Dumm gelaufen. Kommt aber vor, kommt sogar immer wieder vor, jeden Tag immer neu. Dieser Spalt gehört zu unserer Lebenserfahrung und ist trotzdem nicht akzeptierbar. Der Roman Jenseits von Afrika spielt in Kenia. Er wurde erfolgreich verfilmt vor mehr als 30 Jahren, ist das inzwischen, glaube ich, her. Aber es war ein echter Hit im Kino, aber auch der Roman ist lesenswert. Er erzählt neben der großen Liebesgeschichte eine kleine Episode, die einem die Gänsehaut auf den Rücken treibt. Kitau, ein Junge aus dem Stamm der Kikuyu, steht eines Tages vor der Tür und bittet um Arbeit. Tanja Blixen sagt ja und aus Kitau wird ein prima Diener. Nur 3 Monate später kommt er und bittet um ein Empfehlungsschreiben, eine Art Zeugnis, weil er nun bei Scheich Ali bin Salim, einem bekannten Muslim in Mombasa, anheuern möchte. Sie bietet ihm mehr Geld. Klassiker eigentlich so. Erste Reaktion, erstmal mehr Geld versuchen, damit er bleibt. Schließlich ist er ein guter Diener geworden. Aber er geht nicht darauf ein. Er erklärt, ich muss gehen. Ich wollte ohnehin nur 3 Monate hier bleiben und dann 3 Monate bei Ali bin Salim. Ich will Christ oder Muslim werden. Das habe ich mir schon vor langer Zeit vorgenommen. Ich habe mich nur noch nicht entschieden und ich habe mich um eine Stelle beworben, um hier und beim Scheich zu sehen, wie Christen und Muslime sich verhalten. Und danach will ich mich entscheiden. Danach will ich mich entscheiden. Was meint ihr? Zuerst wirkte es so, als wäre nur unsere Meinung gefragt und dann plötzlich unser ganzes Leben. So verwickelt Jesus in Geschichten und lässt nicht eher locker, als bis jeder seinen Platz irgendwo gefunden hat. In einer Kinderbibel wird dieses Gleichnis ausführlich und mit vielen schönen Bildern erzählt. Und am Ende gibt es die Moral von der Geschichte. Was wir tun, ist wichtiger als was wir sagen. Das ist auch so ein Satz, wo man schnell sagen kann, ja, ja, prima, so ist das. Das ist richtig. Irgendwie ist das auch wieder zu schräg und zu kurz. Die Gleichnisse Jesu lassen sich nie auf einen einfachen Satz eindampfen. Seine Geschichten erzählen von einer Wirklichkeit, die sich nicht auf richtige oder falsche Sätze reduzieren lässt. Und sie erzählen von einer Wahrheit, die sich finden lässt, wenn man sich auf diese Geschichten einlässt. Ist das nicht seltsam, dass es eine bestimmte Rolle in dieser Geschichte gar nicht so richtig gibt? Und wer die nicht die eigentlich wünschenswerte, sucht Gott nicht nach Menschen, bei denen Wort und Tat identisch ist? Aber solch einen Sohn gibt es hier eben nicht in der Geschichte. Klar wäre das die Theorie, die große Theorie, das wäre das Richtige. Aber Fehlanzeige. Es gibt hier keinen, der tut, was er sagt und sagt, was er tut. Beide Söhne lügen, keiner steht zu seinem Wort. Der Ja-Sager will Ruhe. Ja, Herr. Braucht es noch mehr, um den Vater zufriedenzustellen? Das ist ja eigentlich alles drin, was das Herz eines Vaters in dieser Welt erfreut, gemeinsam zur Arbeit. Dann hört man, ja. Aber geht nicht. Mehr Schein als Sein. Der Neinsager ist, wie wir das heute sagen würden, der ist ohne kommunikative Kompetenz. Ein plumpes Nein ohne Schleife und Schnörkel. Das hätte man doch ein bisschen anders sagen können. Mal sehen, vielleicht ein bisschen später. Ich sehe mal, wie sich das ergibt. Und dann wäre es vielleicht nicht ganz so hart angekommen. Aber ich spekuliere mal, Jesus ärgert sich über ihn genauso, denn er verweigert dem Vater das Entscheidende, das bereitwillige, sofortige Bekenntnis. Ja, ja, ich komme. Ein uneingeschränktes Ja. Wenn Jesus von dieser Familie erzählt, dann stellt er uns eigentlich vor die Wahl von zwei Übeln. Dieser spätaktive Neinsager ist bestenfalls die weniger schlechte Alternative. Mir ist nicht nur das Ja und Nein hier wichtig, sondern das Familienverhältnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Das stellt mich in die Familie der Gotteskinder, neben Geschwister, die ähnliche Schwächen haben wie ich. Bei dem einen hapert es mit dem Ja-Sagen, bei dem anderen mit dem Ja-Tun. Und gemeinsam sind wir als Kinder Gottes unterwegs. Und mit uns geht die Zeitangabe dieser Geschichte. Den allerersten Satz dieses Predigttextes, den habe ich nämlich so ein bisschen an den Rand gedrängt und will ihn zum Schluss zumindest nochmal deutlich erwähnen. Die Predigtgeschichte fängt so an. In der Zeit sprach Jesus, was meint ihr? Im Matthäusevangelium ist das 21. Kapitel mit unserem Gleichnis ein wichtiger Wendepunkt. Jesus kommt aus 20 Kapiteln, in denen er viel unterwegs ist, erzählt und bewegt und mit Menschen zusammen ist. Und dann zieht er in Jerusalem ein. Die Begeisterten rufen Hosianna, den Sohn Davids. Und bald werden sie rufen, kreuzige ihn. Und dazwischen ist von einem verdorrten Feigenbaum die Rede, Früchte und von dem Vater mit den beiden Söhnen. Kommt noch was? Heute Morgen ist ein guter Moment, sich Gedanken zu machen. Wie würde Kitau das Christentum einschätzen, wenn er mich 3 Monate beobachten kann? Amen.